Wenn du Gott dein ganzes Leben gibst, dann gibst du ihm nicht nur deine Schokoladenseiten, sondern auch alles andere. Nämlich alles, was zum Vorschein kommt, wenn du tiefer in dein Herz schaust. Mach das Beste aus 2023 ist der Untertitel dieser Reihe, weil wir wollen, dass dieses Jahr 2023 nicht einfach nur ein Jahr wird, sondern ein Jahr wird, aus dem wir das Beste machen, weil wir Gott tief in unser Herz heranlassen. Und heute werden wir diese Predigtreihe beenden und haben noch einmal ein heißes Thema vor uns, nämlich Neid. Wir haben uns Gier angeschaut, wir haben uns Scham angeschaut und heute schauen wir uns Neid an. Und ab nächsten Sonntag seid ihr erlöst von diesen schweren Themen. Nächsten und übernächsten Sonntag geht es um das Thema Mut mit einer Mini-Predigtreihe. Und dann werden wir am 12. März uns schon auf den Weg Richtung Ostern machen, mit Ostern neu erleben. Heute aber enden wir diese Predigtreihe und wollen uns ein Thema anschauen, wo vielleicht wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die meisten sagen, das betrifft mich nicht. Bei Gier und bei Scham glaube ich, dass die meisten noch sagen könnten, ja, da gibt es was. Aber bei Neid meinen wir manchmal, das betrifft mich nicht. Ich bin noch zufrieden mit dem, was ich habe. Ich verspreche dir, wenn du das Thema ernst nimmst, wird dich diese Predigt, nicht weil ich das predige, sondern weil das Wort Gottes uns das sagt, bis ans Äußerste führen. Und das meine ich ernsthaft. Und deswegen gehen wir sofort rein in die Bibelstelle. Ich habe bewusst die Luther-Übersetzung gewählt. Wir sind ja in der Schöpfungsgeschichte, wir sind im Sündenfall, wie man es nennt, Adam und Eva, die Frucht am Baum. Und nun hatten Adam und Eva Söhne, Kain und Abel. Und um die beiden geht es jetzt, Kain und Abel. Und Abel war Schäfer, Hirte, hatte viel mit Tieren zu tun. Und Kain war Bauer, Landwirt, hatte mit den Früchten des Feldes zu tun. 1. Mose 4, Vers 3 bis 7. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Kain, der Bauer, der Landwirt. Und auch Abel, der Schäfer, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Und was dann im Folgenden passiert, ist selbst Menschen bekannt, die mit der Bibel und mit dem christlichen Glauben nicht mehr allzu viel zu tun haben, dass es zum ersten Mord in der Bibel kommt, in der Menschheitsgeschichte. Außerhalb des Paradieses kommt es zu Mord und Totschlag. Kain erschlägt Abel, weil Kains Opfer und er selbst von Gott nicht gnädig angeschaut wurde. Und er war so neidisch, dass er Abel kurzerhand umbrachte. Und Gott ihn fragt und er dann sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Außerhalb des Paradieses kommt es zu Mord und Totschlag. Warum? Wir lesen 4 Kapitel später, Noah, die Sintflut. Wasser bedeckt die Erde. Noah und seine Familie und die Tiere werden in der Arche gerettet. Sie steigen aus, nachdem das Wasser sich zurückzieht. Noah baut einen Altar, es erscheint der Regenbogen. Und dann sagt Gott, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe. Auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Liebe Eltern, ich sehe hier so ein paar kleine Kinder. Also, die Gedanken eurer Kinder sind böse. Ne? Schöne Grüße ins Zwergenland und an alle Eltern hier und an alle Eltern zu Hause. Die Gedanken eures Kindes, und mag es noch so süß sein und nur brabbeln und krabbeln, die Gedanken sind böse. Weil wir nach dem Sündenfall leben. Es ist nicht mehr anders möglich, es geht gar nicht anders. Es kann keinen Menschen geben, der von Grund auf gut ist. Noah hat es erfahren, als Gott es sagte am Ende der Sintflut, als er den Altar und den Altar gebaut hat und der Regenbogen zum Vorschein kam, sagt Gott, ich will es nie wieder tun und Saat und Ernte soll nicht aufhören, Frost und Hitze und so weiter, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Und Kain und Abel sind das erste Beispiel dafür. Neid führt zum Mord. Und wenn er in Gedanken stattfindet. Ich denke, dass niemand oder die wenigsten von euch schon mal jemand ermordet haben. Zumindest ist es mir nicht bekannt. Aber wir haben manchmal so Gedanken, in denen wir andere ermorden oder richten und uns erheben über sie, weil wir neidisch sind. Neid heißt Missgunst über das Gute des Mitmenschen mit dem Verlangen, es selbst zu besitzen. Neid heißt also nicht nur, dem anderen etwas nicht zu gönnen, sondern ich will es auch haben. Am besten von ihm, weil dann hat er es nicht mehr. Neid ist die Missgunst über das Gute des Mitmenschen mit dem Verlangen, es selbst zu besitzen. Soweit werden wahrscheinlich die meisten von euch, gehe ich mal davon aus, oder viele von euch, immer noch da sitzen und sagen, tangiert mich jetzt eigentlich nicht so. Also Missgunst über das Gute des Mitmenschen, ist doch schön, wenn es dem gut geht. Also freut mich doch, also ja, ich hätte manchmal auch gerne ein bisschen mehr von dem und hier und dort, aber ist okay. Also noch werden die meisten von euch relativ, nehme ich an, gechillt da sitzen und sagen, trifft mich jetzt noch nicht so. Was ist die Folge von Neid bei Kain gewesen? Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Kain konnte es nicht ertragen, dass sein Bruder Abel und dessen Opfer von Gott gnädig angeschaut wurde, wie es in der Bibel heißt. Und er ergrimmte, er wurde bitter, er wurde sauer, er senkte seinen Blick und der wurde finster. Und ich frage dich mal, hast du schon einmal einen neidischen Menschen getroffen, der dir sympathisch war? Hast du schon mal einen neidischen Menschen getroffen, der dir sympathisch war? Natürlich in dem Moment des Ausdrucks von Neid. Ich glaube, das merken wir schon zwischenmenschlich, dass Neid etwas Ekliges ist. Und dass Neid nicht nur etwas Ekliges ist, sondern dass Neid für Gott unerträglich ist. Denn Achtung, jetzt gehen wir schon so eine Ebene tiefer. Neid ist für Gott kein Kavaliersdelikt. Neid ist für Gott kein Kavaliersdelikt. Ich habe euch zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament, ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber deswegen sage ich euch, woher sie sind. Einmal aus dem Römerbrief, einmal aus dem Galaterbrief und beides Mal will Paulus die Christen, einmal in Rom, einmal in Galatien, will sie ermahnen zu sagen, schaut mal, ihr seid doch Christen. Und als Christen sollt ihr so und so und so sein und nicht so wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Weil Menschen, die Jesus nicht kennen, die Jesus nicht glauben, Jesus nicht vertrauen, die verhalten sich so und so. Also auch wenn es in unserer heutigen Zeit natürlich total out ist, aber ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken, eine gewisse Gegenüberstellung. Als Christ solltest du so und so und so sein. Und wenn du Jesus nicht folgst, kommt aus deinem Herzen anderes. Und er schreibt zum Beispiel im Römerbrief, da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Neid ist in dieser Kette drin. Also mit Mord, mit Betrug, Gier hatten wir ja schon, alles in einem Topf. Gott macht da keinen Unterschied. Gott sagt nicht, ja, Gier ist jetzt nicht so schlimm. Ja? Also Gott macht keinen Unterschied. Und im Galaterbrief geht es nochmal eine Ecke weiter. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, also damit ist sexuelle Unmoral gemeint, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich dachte so, genialer Text in der Fastnachtszeit. ich meinte es sogar ernst. Aber auch hier seht ihr, dass Neid in einer Kette steht. Von was? Von Dingen, ganz am Anfang, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Das, was im ersten Buch Mose, 8. Kapitel, Noah steht, Luther übersetzt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist von Grund auf böse. Das ist unsere Natur. Warum? Weil wir nach dem Sündenfall leben. Wir leben nicht mehr vor dem Sündenfall. Dem Menschen ist es nicht mehr möglich, nicht zu sündigen, nicht von Gott entfernt zu leben. Sünde ist ja nicht dieses, ich sage es ständig, aber manches Mal muss man es oft sagen, Sünde ist ja nicht dieses Stück Kuchen zu viel oder diese Tat. Sünde ist zu meinen, dass ich mein Leben ohne Gott schon irgendwie hinbekomme. Und das ist Sünde. Und wenn wir diese rebellische Natur leben, dass wir meinen, wir kriegen es ohne Gott schon hin, dann ist die Folge das alles. Und wieder sehen wir, Neid ist nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt, sondern Gott stellt Neid in eine Reihe von Dingen. Also ehrlich, wer will das schon freiwillig? Oder wer will schon freiwillig bezeichnet werden als jemand, der so ist? Eifersüchtig, zornig, selbstsüchtig, streitsüchtig, voller Feindschaften, sexuell unmoralisch, unreine Gedanken, Götzendienst, Zauberei. Also ganz im Ernst, also. Es gibt schönere Dinge, die man in Poesiealben reinschreiben kann, wie man sich selber beschreibt. Neid führt zum Tod, und zwar zum geistlichen Tod, weil wir uns von Gott entfernen. Und jetzt gibt Gott eine Lösung. Eine Lösung, und die schauen wir uns genau an. Und da sage ich euch, geht es ans Eingemachte. Gottes Lösung ist schon in der Schöpfungsgeschichte, schon direkt, als er mit Kain und Abel spricht, drin, nachdem der Neid kam, bevor der Mord passierte. Der 7. Vers in 1. Mose 4. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Das ist die Lösung, das ist der Schlüssel, um mit Neid richtig umzugehen. Oder Neid erst gar nicht in unser Herz, in unsere Gedanken kommen zu lassen. So, jetzt ist dieser Vers aber echt, echt sperrig. Und ich behaupte nicht, dass es besser ist, was ich jetzt gleich mache, aber ich werde euch einen Satz präsentieren, weil ich mir die Begriffe allesamt im Hebräischen angeschaut habe, was sie eigentlich bedeuten. Und wie könnte man diesen sperrigen Satz in einem relativ, also in einem Deutsch, das relativ zeitgemäß ist, ausdrücken? Und dann wird dieser Satz anders aussehen. Nämlich so: Wenn du richtig handelst, kannst du würdevoll leben und Autorität über die Sünde ausüben. Brunner 2023, Luther 1984, also redigierte Fassung. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Vereinfacht gesagt, wenn du richtig handelst, kannst du würdevoll leben und Autorität über die Sünde ausüben. Das ist die Lösung, die Gott Kain anbietet, die er nicht annimmt, weil er dann seinen Bruder umbringt. Ich will mit euch kurz dieses Wort würdevoll anschauen. Was darin steckt, ist ein befreites Leben. Gott sagt zu Kain und zu dir, wenn du über die Sünde herrschen willst, hat es zur Folge, dass du würdevoll lebst, dass du frei lebst. Im Neuen Testament sagt Jesus, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich habe gerade so gestottert, weil es gibt keine andere Definition von Freiheit im christlichen Sinn. Frei sind wir nur, wenn wir an Jesus glauben und ihm vertrauen. Dabei sind wir immer noch Menschen, dabei sind wir immer noch schwach, dabei werden wir immer noch Dinge tun, Dinge sagen, Dinge denken, die nicht in Ordnung sind. Aber frei werden wir nur im christlichen Sinne durch Jesus. Freiheit wird es nie in einer Beliebigkeit und Grenzenlosigkeit geben, sondern immer nur in einer Abhängigkeit von Jesus. Und das meint dieses Wort würdevoll, Was in dieser Textstelle steht, es ist eine Würde, weil sie dich frei macht, wovon? Von dem Fluch der Sünde, die durch den Sündenfall kam. Autorität ausüben über die Sünde. Da denkst du vielleicht, naja, wie cool wäre das denn? Wenn ich sagen kann, in dem Moment, wo ich merke, ich entferne mich schon wieder von Gott, dass ich sage, nein, so nicht. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Aber im Neuen Testament, in 1. Petrus 5, da schreibt der Jünger von Jesus, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Das ist damit gemeint. Wir können einerseits würdevoll leben, wir können befreit von Jesus befreit leben und wir können wachsam sein. Und wann können wir das? Und jetzt wird's tricky. Wenn du richtig handelst, das, was Luther übersetzt mit, wenn du fromm bist. Aber dieses Wort fromm, das hat ja so Konnotationen. Und im Hebräischen steht dort, wenn du Gutes, wenn du Richtiges tust. Und jetzt sind wir wieder bei Kain und Abel. Und jetzt wird es für alle herausfordernd. Lasst uns in die Geschichte gehen. Kain und Abel bringen beide Gott ein Opfer. Kains Opfer und Kain selbst schaut Gott nicht gnädig an. Abels Opfer und Abel selbst schaut Gott gnädig an. Kain wird sofort neidisch. Er gönnt es seinem Bruder nicht und er will das, was sein Bruder hat. Dass Gott ihn gnädig anschaut und sein Opfer gnädig annimmt. Und jetzt sagt Gott zu ihm, wenn du richtig handelst, dann. Ich zeige euch mal, wo der Knackpunkt ist. Ich habe die zwei Verse gegenübergestellt. Die beiden Opfer. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Das ist Kains Opfer. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Das ist Abels Opfer. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Das ist Kains Opfer. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Das ist Abels Opfer. Und in diesen Versen liegt der Grund, warum Gott Abels Opfer gnädig anschaut und Kains Opfer und Kain selbst nicht. Und darin liegt der Grund und unsere Bestimmung, wie wir mit Neid umgehen, wie Neid nicht in unserem Leben herrschen kann. Denn der Unterschied ist folgender. Kain hat Gott irgendwas geopfert. Abel hat das Beste geopfert. Kain hat Gott irgendwas geopfert. Abel hat das Beste geopfert. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Kain hat Gott irgendwas geopfert. Abel hat Gott das Beste, was er hatte, geopfert. Die Erstlinge. Und meine Frage an dich ist, gibst du Gott dein Bestes? So, und jetzt sitzen alle hier und sagen, Mist, jetzt hat er mich. Gibst du Gott dein Bestes oder gibst du Gott irgendetwas von deinem Leben, von deiner Zeit, von deinem Geld, von deinen Gaben? Gibst du Gott dein Bestes oder gibst du Gott irgendetwas? Schau mal, wir alle bekommen von Gott Gaben. Man muss dem zugrunde legen Folgendes. Wir dürfen nicht den Anschein erwecken und annehmen, was ich habe an Zeit, an Geld und Gaben, habe ich mir erarbeitet. Es ist alles Gnade und Gunst Gottes. Du hast nichts dafür getan, dass du auf diese Erde kamst. Also was um alles in der Welt bildest du dir ein, dass irgendetwas davon auf deinem Können beruht. Es ist alles Gunst und es ist alles Gnade Gottes. Und wie gehen wir um mit den Gaben, die Gott uns schenkt, die wir uns nicht erarbeitet haben? Und damit rede ich nicht mal nur von den geistlichen Gaben, von übernatürlichen Gaben, allein von dem, was Gott uns schenkt, an ganz natürlichen Dingen, dass du jemand bist, der gut organisiert, der gut Menschen miteinander verbindet, der gut leitet, der gut zuhört, der gerne dient, der gerne hilft, was auch immer es ist. Gott hat uns Gaben geschenkt. Und die Frage ist, was wir mit diesen Gaben machen. Fangen wir an, diese Gaben vor allem für uns selber einzusetzen. Und wenn dann noch ein bisschen was übrig ist, kriegt es Gott. Jeden Tag stehst du auf, jeden einzelnen deiner Tage stehst du auf und Gott hat dir Gaben geschenkt. Und du kannst sagen, erstmal für mich, ein bisschen ist noch was übrig. Das kriegt Gott. Was ist mit deinem Geld? Oh, wie oft höre ich das? Hör auf, vom Zehnten zu predigen. Sage ich, nö, höre ich nicht auf. Höre ich überhaupt nicht auf. Warum? Weil kein einziger Cent, den du hast, hast du verdient. Keinen einzigen. Mit wie viel Cent bist du auf diese Erde gekommen? Darf ich es mal hören, mit wie viel Cent? Null. Null. Exakt null ist die Zahl an Geld, mit dem du auf diese Erde gekommen bist. Und was machen wir mit unserem Geld? Boah, geil, ey, ich kaufe mir jetzt erstmal einen neuen iMac, ein neues Auto, einen coolen Urlaub. Oh, Sonntag muss ich ja noch einen Euro spenden. Ja, ja, das Haus muss abbezahlt werden. Ja, für den Zehnten reicht es nicht, aber so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich vermute, ihr habt das Prinzip schon kapiert, aber wie ist das mit der Zeit? Und zwar mit der Zeit, über die du selber bestimmen kannst. Logischerweise haben wir alle, die berufstätig sind, wenig Einfluss darauf, was wir mit unserer Arbeitszeit machen. Das ist doch vollkommen klar. Aber was ist mit der Zeit, die Gott dir geschenkt hat, die du nicht selber dir erarbeitet hast und sagst, pff, Netflix! Oh, in der Gemeinde mitarbeiten ist gerade ganz schwierig, da kommt gar nichts raus. Ja, ihr lacht, wie viele sitzen hier und wie viele arbeiten mit? Ha, wie viele sind zu Hause am Livestream und arbeiten mit? Und jetzt sagst du, wie jetzt? Kannst du Gemeinde und Gott, Zeit für Gott und Gemeinde gleichsetzen? Ja, kann ich. Erinnere dich an die Predigt vor 2 Wochen zum Semesterende, wo ich das Wort von Dietrich Bonhoeffer zitiert habe, Gemeinde ist Jesus Christus real existierend. Nichts anderes lesen wir in 1. Korinther 12 bis 14, dass die Gemeinde Christus, dass die Gemeinde der Leib ist und Christus das Haupt. Ja, klar. Und es gibt Menschen, die sagen, aber mit meiner Zeit will ich selbstbestimmt umgehen. Ich will erstmal ganz viel für mich machen, ganz viel Zeit für mich haben. Und wenn dann noch ein bisschen was übrig ist, dann kann der Pfarrer glücklich sein, wenn ich ein bisschen was mache. Soll ich dir was sagen? Mir ist es vollkommen wurscht. Echt? Soll ich dir auch sagen, warum? Wen hat Gott gnädig angeschaut? Den, der irgendwas gegeben hat oder den, der sein Bestes gegeben hat? Es geht nicht um mich. Es geht nicht um die Gemeinde. Es geht nicht darum, glaub mir, es macht mir gerade keinen Spaß, dir das zu erzählen, weil ich weiß, oh, das ist ganz eklig für manche. Aber soll ich dir was sagen? Wir haben ein Problem, und zwar das hier. Wir wollen Segen, aber keinen Gehorsam. Wir wollen Segen, aber keinen Gehorsam. Wir wollen, dass Gott uns segnet und dass unser Leben gut läuft. Dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen. 0,0. Das ist super. Das wollte Kain und das wollte Abel. Das wollten alle beide. Aber einer hat sich dafür entschieden, ich gebe Gott mein Bestes. Und einer hat sich entschieden, ich opfer Gott irgendwas. Die Frage ist, was tust du? Nochmal, es geht nicht um die Gemeinde. Es geht nicht um mich. Es geht um dich. Warum? Warum? weil Gott einen von den beiden gnädig angeschaut hat und ihn gesegnet hat und sein Opfer angenommen hat und den anderen nicht. Und jetzt kannst du selber überlegen, was machst du mit deiner Zeit, was machst du mit deinem Geld, was machst du mit deinen Gaben, mit den Dingen natürlich, über die du frei verfügen kannst. Nochmal, auch mit dem Geld ist es ja so eine Sache. Wir müssen ja auch Geld abtreten an alles Mögliche. Ja, ist doch klar. Aber die Frage ist, welchen Stellenwert hat das für dich in deinem Kopf? Dass du sagst, ich will Gott mein Bestes geben, ich will Gott den Zehnten geben und vertraue darauf, dass er mich versorgt. Ich will Gott von meiner Zeit geben und es beginnt schon in meinem Alltag, dass ich Gott nicht nur abends beim Einschlafen mal kurz bedenke und sage, oh, danke Gott für den Tag und des Abends schon nicht mehr sprechen kann, weil ich eingeschlafen bin, sondern dass ich Gott am Tag auch Zeit widme und sage, Gott, hier bin ich, jetzt lass uns mal zusammen was machen. Zum Beispiel in der Bibel lesen. Also, was ist dein Umgang mit dem, was Gott dir geschenkt hat? Gibst du Gott dein Bestes oder nicht? Man sieht es nicht so gut, aber das ist sehr unterschiedlich gefüllt. Hier ist wesentlich mehr drin als hier. Macht nichts, da war ja eh kaum was drin. Irgendwann rutsche ich hier noch raus. Die Frage ist, gibt es so etwas wie Neidblocker? Ja, die gibt es. Und zwar ist der erste, dass du dein Bestes für Gott gibst. Dass du jetzt in dem Moment, wo du sagst, oh oh, wenn ich jetzt ehrlich zu mir selber bin, weiß ich, dass er mich jetzt gerade meint. Dass du dem nachgehst. Und dass du dir überlegst, was heißt es denn, mein Bestes für Gott zu geben? Mein Bestes an Zeit, mein Bestes an Geld, mein Bestes an Gaben. Weißt du, ich verstehe Gemeinde so, dass es in der Hinsicht ein Ort ist, wo wir dir helfen, dort etwas zu tun. Ich habe dich vorhin eingeladen zu den 21 Tagen des Gebets. Wäre eine Möglichkeit. Denk an die Änderungen, die kommen werden, Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Kommen gleich in der Woche noch mehr Infos. Die Kleingruppen starten wieder. Wäre das eine Möglichkeit? Du musst es ja nicht, du kannst es alles anders machen. Und ich weiß es doch bei euch Einzelnen überhaupt nicht, bei jedem, bei manchen. Aber lange nicht bei allen. Aber als Gemeinde wollen wir dir die Möglichkeit geben, Orte, Räume, Zeiten, Veranstaltungen geben, wo du sagen kannst, ja, da gebe ich Gott mein Bestes. Da sage ich nicht, oh, wenn ich halt noch Zeit habe, dann mache ich halt auch mal irgendwas in der Gemeinde. Sondern nein, der Dienstagabend, der Mittwochmorgen, whatever, der ist geblockt. Und da werde ich etwas für Gott tun, je nach deinen Möglichkeiten und nach deinem Kalender. Gib Gott dein Bestes und nicht nur irgendwas. Und nochmal, ich will daraus kein Damoklesschwert machen, aber die Geschichte von Kain und Abel sollte uns doch aufrütteln. Abel hat Gott sein Bestes gegeben und wurde von Gott gnädig angeschaut. Kain hat es nicht getan und wurde von Gott nicht gnädig angeschaut. Die Frage ist, was willst du? Und ein zweiter Neidblocker ist ein dankbarer Lebensstil. Zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Nicht diese Missgunst, dem anderen etwas nicht zu gönnen oder was der andere hatte, auch haben zu wollen. Der Lebensstil von Dankbarkeit ist ein großartiger Neidblocker. Wie bei dem einen Mann, der im Krankenhaus lag, also eigentlich, es waren zwei Männer, aber einer lag im Krankenhaus, sie waren zu zweit im Zimmer und beide waren ans Bett gefesselt und konnten nur liegen, wirklich nur liegen. Einer hatte den Fensterplatz und schaffte es so einmal am Tag, sich aufzurichten, rauszuschauen aus dem Fenster. Und das war für den anderen, der nicht am Fenster lag und auch nur ins Bett gefesselt war, der Moment, wo seine Fantasie angeregt wurde und wo so ein Lichtschimmer kam. Denn der am Fenster lag und sich aufrichten konnte, blickte hinaus und erzählte dem anderen von dem Park, den er gesehen hat, von dem See, der dort war, von den Gänsen, Schwänen, die dort, Gänsen, Enten und Schwänen, die auf dem See schwimmen. Er erzählte ihm von den Kindern, die in dem Park spielen, von den jungen Müttern, die die Kinderwägen durch den Park schieben und von den Familien, die am Mittag, am Wochenende im Schatten der Bäume Picknick machten. Und er erzählte ihm Tag für Tag, immer in dieser Stunde, wo er sich mal aufrichten konnte dem anderen, bis er eines Morgens nicht mehr aufwachte und starb und aus dem Zimmer gebracht wurde. Und am nächsten Tag wachte der andere wieder auf und er hatte keinen Nachbarn mehr, der ihm erzählte von dem wunderschönen Park dort draußen, der seine Fantasie so angeregt hatte. Und sich dann unter Schmerzen und unter dem Aufbringen der letzten Kräfte, die er hatte, aufrappelte, aus seinem Bett ging, Richtung Fenster hinausschaute und nichts als eine Betonwand vom Nachbargebäude sah. Er hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Er hat sofort eine Schwester hergeklingelt und hat gesagt, wo ist der Park da draußen? Wo ist der Park mit dem See, mit den Kindern, mit den Familien? Wo ist der Park? Da ist kein Park, hat die Schwester zu ihm gesagt. Aber mein Nachbar, der hat mir doch immer erzählt von dem Park da draußen, den er gesehen hat, mit den Schwänen auf dem See, mit den Kindern, mit den Familien. Das hat er mir doch erzählt, was er gesehen hat, sagt die Schwester zu ihm. Der hat nichts gesehen, der war blind. Wie gehst du mit dem um, was Gott dir gegeben hat? Lebst du diesen Lebensstil der Dankbarkeit? Und das, was du hast, ist genug? Und was ist das, was du für Gott gibst? Ich habe euch ehrlich gesagt auf eine ziemlich krasse Reise mitgenommen. Am Anfang hast du vielleicht wirklich noch gedacht, dass das Thema Neid für dich keine Rolle spielt. Aber wenn wir hingeschaut haben und ehrlich waren, was in der Schöpfungsgeschichte und nach dem Sündenfall über Kain und Abel steht, da merken wir, oh doch, es geht jeden von uns an. Wir haben in dieser Predigtreihe einen Gott kennengelernt, der ewig ist und der fürsorgend ist, der es gut meint, durch und durch gut mit dir und mit mir. Und wir haben hingeschaut, was Gier, was Scham und was Neid mit uns macht. Welches dieser drei Bereiche auch immer dich am meisten bewegt. Verurteile dich nicht selbst, denn Gott tut es durch das Kreuz auch nicht. Auch wenn du jetzt heute Morgen bei diesem Thema, was gibst du Gott? Gibst du ihm dein Bestes oder gibst du ihm irgendwas? Merkst, da schlägt mein Herz höher. Dann ist meine Bitte an dich, dass es zu einer guten Handlung wird und nicht zu einer Selbstverurteilung. Dass du sagst, okay, dann will ich überlegen, wie kann ich Gott mein Bestes geben? Vielleicht erinnern sich manche an den ersten Sonntag dieser Predigtreihe. Am ersten Sonntag dieser Predigtreihe habe ich gesagt, dass das Problem von Menschen, die geistlich satt sind, oft das ist, dass sie aus falschen Quellen trinken. Und wenn du schon lange im Glauben bist und dich als Christ siehst, der viele Jahre schon mit Jesus unterwegs ist, dann kann es sein, dass diese falschen Quellen dafür gesorgt haben, dass du Gott nicht mehr dein Bestes gibst, sondern dass Gott so nebenher läuft und dass du Gott irgendwas gibst. Wenn du noch gar nicht Christ bist, dann ist das Beste, was du tun kannst, Gott dein Leben zu geben, so wie wir es vorhin gesungen haben. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Aber bei allem darf niemals die Selbstverurteilung dastehen nach dem Motto, ich habe schon wieder verbockt, weil wir haben so ein Sprichwort und sagen manchmal, ich sage es dir durch die Blume, wenn wir die Dinge nicht ganz so ernst ansprechen wollen. Gott spricht nicht durch die Blume, sondern durch das Kreuz. Wisst ihr, Gott kann gar nicht anders, als uns durchs Kreuz zu sehen. Er kann es nicht mehr. Seit Golgatha, seit Jesus gestorben ist und auferstanden ist, kann Gott gar nicht mehr anders, als uns durch das Kreuz zu sehen. Es geht gar nicht. Das, was am Kreuz passiert ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er unsere Schuld getragen hat, dass er uns befreit hat, dass er überhaupt der Grund ist, dass wir das Beste für ihn geben können. Gott kann gar nicht mehr. Er kann nicht mehr so tun, als ob es das Kreuz nicht gäbe. Das finde ich so faszinierend. Gottes Blick auf dich und auf mich, der geht immer durchs Kreuz, weil es geschehen ist. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und deswegen ist auch das Kreuz der Ort, wo Gott uns sagt, wie weit entfernt die Scham, die Gier, der Neid, die Schuld, die Sünde ist, wenn wir es ernst mit Jesus meinen. Dann sorgt er dafür, dass es so weit voneinander entfernt ist wie Ost und West. Dann nimmt er das weg. Tiefer haben wir diese Predigtreihe genannt, weil wir wollen, dass wir Gott tiefer in unser Herz lassen. Und ich bitte dich sehr, dass du dem nachgehst und dich fragst, lebe ich diesen Lebensstil der Dankbarkeit und gebe ich Gott das Beste? Und bei allem erinnere ich dich daran, dass es nur möglich ist, dass wir überhaupt etwas tun können, dass wir uns bewegen können, dass wir sagen können, jawohl, ich will mit meinen Gaben, die ich habe, mit meinem Geld, mit meiner Zeit, will ich jetzt Gott das Beste geben. Das ist nur deswegen möglich, weil Jesus für uns gestorben ist und uns befreit hat von dem Zwang und von dem Fluch der Sünde. Und es gibt keinen besseren Ort als das Kreuz, das genau das zum Ausdruck bringt.